Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend, liebe 96-Gemeinde. Und einen schönen guten Abend, Chris. Du bist natürlich auch wieder dabei, auch wenn noch nicht ganz fit. Schön, dass du es geschafft hast, heute herzukommen. Und natürlich ganz besonders herzlich willkommen, Danny, hier zu unserem Live-Podcast Teil 1. Herzlich willkommen, Stefan Leitl. Wir werden noch einen Teil 2 machen, in dem wir das dann aus 96-Sicht einordnen. Aber du bist jetzt vor allem da, um uns einmal nahe zu bringen, was Stefan Leitl für ein Typ ist. Warum sprechen wir überhaupt über Stefan Leitl heute? 14.31 Uhr war es dann soweit. Hannover 96 hat das bekannt gegeben, was wir alle schon lange erwartet haben, nämlich, dass Stefan Leitl neuer Trainer von Hannover 96 wird. Es wird eine Pressekonferenz geben, die allerdings erst im Juni, wenn er dann auch die Mannschaft beieinander hat, kolportiert sind 500.000 Euro Ablöse, so melden es zumindest übereinstimmend sowohl Bild als auch Kicker und auch die Hannoverschen Presseerzeugnisse. Also 500.000 Euro für einen Trainer. Ich glaube, das ist die erste Ablöse, die wir jemals für einen Trainer zahlen. Das ist schon mal ein Brett, Danny. Also erst mal herzlich willkommen. Schönen guten Abend.
Moin.
Ja, ach, ja stimmt. Du bist jetzt der 90er. Ja, ja. Habe ich fast vergessen. Ja, aber dann ganz kurz. Er war ja bei euch Trainer, Stefan Leitl. Seit dem Jahr 2019. Er hat euch in einer ähnlichen Situation übernommen wie uns. Nämlich in, ich will jetzt nicht sagen, akute Abstiegsgefahr war 96 natürlich nie, aber schon eher Richtung dritte Liga, denn Richtung erste Liga. Was hat Stefan Leitl dann bitte in Fürth verändert, dass aus euch dann plötzlich wieder eine Mannschaft wurde, die auch in der zweiten Liga aufsteigen konnte?
Er hat angefangen, die Mannschaft Fußball spielen zu lassen.
Und ah ja, vorher war es Schach, oder?
Ja, vorher hatten wir so mit Damir Brudic einen Trainer, dessen Taktik bestand eigentlich aus Verteidigen, Ball schnell nach vorne schlagen und irgendjemand schießt schon Tor.
Aber wie bei uns?
Ja, und wie bei euch, also ich war ja lustigerweise im Stadion in Fürth gegen Paderborn bei einem erbärmlichen Spiel, haben wir 6-0 in Paderborn verloren. Und da hat man sehr schön gesehen, warum das nicht funktioniert. Und so ein ähnliches Erlebnis hatte ich vor ein paar Wochen auch in Paderborn bei euch. Also ich sehe Parallelen, du hast recht.
Guck mal, also passt es dann doch wirklich wunderbar. Also er hat Fußball spielen lassen, sagst du. Das heißt, er hat das System umgestellt oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ich glaube, das System hat er am Anfang gar nicht umgestellt, weil ich meine, wenn du als Trainer zu so einem Verein kommst, der gerade in Schwierigkeiten ist, ich meine, bei uns war das ja noch mitten in der Saison, nicht am Anfang der Saison, dann ist eine Systemumstellung erstmal immer ein schwieriges Ding, weil du dann halt die Spieler auf was komplett Neues trimmen musst. Ich glaube, das Wichtige war, er hat die Philosophie umgestellt. Wir hatten Spieler, die wir jetzt auch noch haben, wie Julian Green, wie damals noch Sebi Ernst zum Beispiel.
Spieler, den trifft er wieder.
Ja, genau. Spieler, die halt Fußball spielen können. Und hat halt denen wieder das Selbstvertrauen quasi mitgegeben, mit dem Ball, also den Ball, um D-Jugendsprech zu sagen, der Ball ist dein Freund. Und das hat man dann tatsächlich gesehen, so die ersten paar Spiele war es noch logischerweise nicht viel anders, aber so nach der ersten Länderspielpause, so mit Zeit von Zeit, hat man durchaus schon gesehen, was der unterschiedliche Plan von Stefan Leitl im Vergleich zu Damir Brudic ist. Und großer Teil der Philosophie war, er hat gerade in Spielen gegen Gegner, die höher einzuschätzen sind, ich erinnere mich an ein Spiel bei Hamburg SV, hat er sehr offensives, sehr frühes, sehr hohes Pressing spielen lassen und hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Mannschaft den Ball selber hat.
Und das ist aha, so, also er wollte agieren, nicht reagieren.
Genau.
Also das ist dann schon im Gegensatz zu dem 96-Spiel, Chris, oder? Also das heißt, da werden wir dann schon uns auf was ändern oder auf eine Veränderung einstellen müssen.
Das ist ja hier so ein bisschen wie ungeduscht ins Schwimmerbecken, sobald man ins Freibad gekommen ist. Ich habe bis eben geschlafen und jetzt werde ich hier völlig überrollt, überrannt, sofort mit einer ersten Einordnung, mit Fachfragen. 14.30 hat man den lang ersehnten Ladebalken, die Twitter-Community ist auch sofort heiß gelaufen. du fängst hier an mit dem einen der längsten Intros der Saison, also der längsten Solo-Speech, die ich gehört habe. Erstmal danke der Nachfrage. Ich halte weiter tapfer gegen Corona die Fahne hoch. Das ist ja durchaus etwas, was bei mir im Keller erlaubt ist, im Gegensatz zu den Demos in Berlin. Ich hatte mich so schön vorbereitet, dass wir so ein schönes Blabla machen und dass ich dann so ein richtig schlechten Übergang machen kann, dass ich vom Thema wegleiteln möchte oder sowas. Aber alles hinfällig. Meine stundenlange Vorbereitung ist hinfällig.
Erstmal schön,
Tobi. Ja, schön, Tobi. Danke, dass ich dabei sein darf. Du bist offenbar auch noch ein bisschen umwirrt, wenn du hier tatsächlich dich zu Sätzen hinreißen lässt, dass 96 nicht einmal wirklich in Abstiegsgefahr gewesen sein diese Saison. Ich merke, du hast die wesentlichen Teile der aktuellen oder fast vergangenen Saison hast du schon vollständig aufgearbeitet. Ja, das klingt erstmal sehr, sehr gut und das klingt alles erstmal so, als könnten wir das, was dieser Trainer mitzubringen scheint, hier sehr, sehr gut gebrauchen.
Danny, wie hast du reagiert, als das so durch die Presse gelaufen ist? Also wann war denn das das erste Mal vielleicht auch bei euch zu lesen, dass das Leitl erstens nicht bei euch bleibt und zweitens dann, wo er hinwechselt?
Ja, zuerst kam das Anfang April, Mitte April, da gab es eine Geschichte, dass Schalke Leitl haben will von Hertha. Da war dann so die erste Nachricht, so, er hat eine Ausstiegsklausel und er möchte nicht wirklich im Verein bleiben. Und da waren dann die Kandidaten Schalke und Hertha. Und dann hat sich das relativ schnell erledigt und dann kam die Nachricht, dass er nach Hannover möchte oder dass Hannover ihn erstmal möchte. Und die ersten Reaktionen von vielen bei uns war, das ein bisschen abzutun, so von wegen, warum sollte er jetzt drei Schritte nach hinten tun?
Und berechtigt,
dann dann hat sich das aber auch relativ schnell quasi konkretisiert. Dann haben Fürther Insider in Foren haben gesagt, ja, da ist was dran. Das ist ernster, als man glauben könnte. Weil mit einem Respekt, zuerst hieß es irgendwie Martin Kind will Stefan Leitl und dann denkt man sich mal, ja, der will vieles. Aber das wurde dann sehr schnell sehr konkret und bis heute ist aber oft, also immer wenn ich irgendwen höre, der darüber spricht, sagt er so, ja, man kann völlig verstehen, dass er einen nächsten Schritt gehen will, dass er irgendwie wohin gehen will, wo man sich auch in der ersten Liga etabliert, aber niemand versteht so richtig dann, warum Hannover, wenn er bessere Optionen haben könnte.
Und vor allen Dingen, wenn ich da dazwischen funken darf, Tobi, ich habe ja bis heute, bis zum Schluss auch wirklich gezuckt. Ich glaube, eine Stunde oder anderthalb Stunden, bevor die Vollzugsmeldung kam, las man ja auch, dass Schalke sich jetzt durchaus, also Schalke nach dem gestrigen Klassenerhalt oder Aufstieg, nach dem feststehenden Aufstieg, Entschuldigung, dass man sich halt jetzt auch mit der Trainerpersonalie für die neue kommende Saison beschäftigen möchte. Und für mich war Schalke tatsächlich jemand, der eine konkrete Gefahr für diese Trainerposition, also für unsere erwünschte Verpflichtung gewesen ist. Schalke ist jetzt durchaus auch kein Pflaster, was man als leicht bezeichnen kann. Da ist auch eine Menge Unruhe in der Umgebung gewiss nicht durch eine Einzelperson verursacht, so wie bei uns. Aber ich kann das durchaus nachvollziehen, wenn der Trainer jetzt den nächsten Schritt machen möchte und vielleicht wäre der Schritt Schalke für ihn auch zu früh, wenn man guckt, dass er jetzt Ingolstadt hatte, als erste Profistation, sage ich mal, wo er ja als Spieler schon tätig gewesen ist und dann in die Jugendbereich dann erst Einstieg. Mit Fürth dann die nächste Station hat. Hannover ist theoretisch ein sinnvoller Schritt auf dieser Leiter, die man als Trainer nach oben machen kann. Und Schalke wäre vielleicht tatsächlich zu früh gewesen.
Ja, du hast es gerade schon angerissen, also gucken wir mal ganz kurz drauf, wer ist überhaupt Stefan Leitl? Stefan Leitl, du hast es gesagt, bevor er bei Fürth eingestiegen ist, war er 11 Jahre lang knapp bei dem FC Ingolstadt 04 tätig, er war aktiver Spieler bis 2013, danach war er Nachwuchscoach und dann ein Jahr ab Sommer 2017 war er dort verantwortlich für die Profimannschaft und dann ging er nach Fürth. Er hat übrigens 200 Zweitligaspiele absolviert und wurde mal ausgebildet beim FC Bayern, für die er allerdings nie aktiv war. Er war aber aktiv zusammen mit Markus Mann. Und jetzt daran schließt sich dann gleich die Frage an. Bei den Lilien, also bei Darmstadt 98, da spielte er eine Saison, nämlich 2006, 2007, zusammen mit unserem heutigen Sportdirektor Markus Mann. Danny, Kann es sein, dass diese Bande damals so eng waren, dass, aber ich kann es mir tatsächlich, also du hast es gerade gesagt, man hat sich gefragt, warum denn gerade Hannover? Ich habe mich gefragt, warum auch? Warum Leitl diesen Schritt macht? Meinst du, dass Markus Mann und Stefan Leitl noch so gut und eng vernetzt sind miteinander? Kann das ein Grund sein?
Möglich ist vieles, wobei ich das eher nicht glaube. Ich glaube eher, so wie ich den Stefan in seinen vielen Interviews in Fürth und in seinen vielen Auftritten in den Medien auch eingeschätzt hat, ist er jemand, der sehr ehrgeizig ist, jemand, der sich sehr viele Sachen zutraut. Der hat immer gesagt, Fürth war ja vielleicht zu Ingolstadt, könnte man auch sagen, ist jetzt nicht so der große Fortschritt. Ingolstadt hat auch theoretisch mehr Geld als wir. Und er will sich immer Projekte quasi ansammeln. Und natürlich kann es auch sein, also woran ich eher glaube, ist, dass er einerseits natürlich von Martins offenem Portemonnaie begeistert war und andererseits...
Ja, aber später schon für die Gerichtsverhandlungen.
Aber interessant. Schönen guten Abend, Nils, erstmal. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Der Red Lawyer schreibt uns nämlich, die Geschäftsführung brauchte einen Erfolg und dann hat man doch noch irgendwo Geld gefunden. Ja, also das heißt, es geht ja so ein bisschen in die Richtung, was du gerade gesagt hast, Danny. Aber Nils sagt dann, was spannender ist, welche Zusagen wohl in den Verhandlungen gemacht wurden. Also das finde ich auch spannend. Also wie gesagt, darüber wissen wir natürlich nichts. Mal gucken, ob da auch mal irgendwas bekannt wird. Aber also Geld scheint dann eine Rolle gespielt zu haben. Hat Fürth keins? Augenscheinlich nicht, ne? Wenn ihr
nicht so viel wie Martin Kind auf jeden Fall. Aber das ist, glaube ich, nichts, was Fürth exklusiv für sich verbuchen kann. So wie ich das in den letzten Wochen gelesen habe, scheint Martin Kind ja jetzt wieder die Entscheidung getroffen zu haben, er macht den Geldbeutel auf. Und wenn er einen Geldbeutel aufmacht, dann ziemlich tief. So, ich sehe schon, Chris ist ganz begeistert davon. Aber
ja, so kannst du das hier bei uns auch nicht sagen. Also Kind macht nie den Geldbeutel auf. Also wenn in der Regel nicht ohne Gegenleistung. Also der hat dir noch nie Geld gegeben. Ne? Das muss ich dir als Förderer vielleicht mal erklären. Ja genau, er verteilt gerne Darlehen oder er kauft etwas. Also kaufen kann er hier nichts mehr, weil ihm gehört schon alles. Aber so ein paar Darlehen ist natürlich sicherlich ein Punkt. Auch in Corona-Quarantäne, aber nicht natürlich trotzdem dabei, André. Und der fragt natürlich, wer ist dieser Typ, ob das der Thekentruppen-Danny ist. Und da hat André völlig recht. Das ist er. Aber Danny, das erkennt dich ja. Steven Epoko, der uns bei Facebook hochlädt, wollte ich gerade sagen, zuschaut, fragt, ob wir das oder bittet uns auch bei Spotify, das hochzuladen. Das werden wir machen. Und das ist ein Punkt, den ich jetzt ankündigen möchte. Für all diejenigen, die jetzt im Livestream dabei sind, ihr kennt es schon. Es ist so, dass wir immer mal wieder eine kurze Pause machen werden hier im Livestream. Keine wirkliche Pause, aber wir laden das hinterher noch als Podcast hoch. Und da machen wir immer so nach einer Viertelstunde. Also in knapp einer Minute, also rede ich einfach noch ein bisschen, machen wir dann gleich immer kurz eine Pause. Da kommen dann Produktinformationen in unserem Podcast auf den bekannten Plattformen. Also am besten machen wir es mal gleich, bevor wir weitermachen. Ihr seid immer noch aufgerufen, liebe Zusehenden. Schickt uns unsere Fragen, unsere Fragen, eure Fragen und eure Kommentare. Und das machen wir gleich weiter nach einer kurzen Pause. So, da sind wir wieder. Also keine richtige Pause im Livestream, wie gesagt. Und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Also mit Geld gezwungen wurde Stefan Leitl. Ja, Danny.
Ich hätte noch, um den Punkt zu Ende zu bringen, was ich durchaus auch glaube, ist, dass Stefan Leitl und André Mijatovic sich einen Verein gesucht haben, wo sie sehr viel Gestaltungsspielraum haben. Weil das ist bei uns schon so gewesen, das war bei Ingolstadt so, er hat eine klare Idee von Fußball, habe ich ja gerade schon angerissen, Fußball spielen, hohes Pressing, Kombinationsspiel. Ja. Und ich glaube, dass in den Gesprächen irgendwie mit Martin Kind und Markus Mann, die ihm sehr viel zugesagt haben, um noch auf diese Einwand oder einer von reinzukommen. Und dann glaube ich
das
auch,
dass er von... auf der Seite?
Inwiefern?
Dass sie viel zugesagt haben oder meinst du zugesagt haben, die Mannschaft zu verstärken und so etwas?
Ja, ich glaube vor allem sehr viel zugesagt haben, sehr, sehr freien Spielraum zu haben bei dem, wie die Mannschaft verstärkt wird und wie die Mannschaft auftritt. Man gibt da ja immer verschiedene Auffassungen, wie man hier rangeht, gerade dass man von sportlicher Führung vorgibt, wie die Mannschaft zu spielen hat. Und ich glaube, dass man ihm sehr freie Hand lässt. Und ich glaube halt auch, dass er ein ehrgeiziger Typ ist, der sich sagt, so jetzt haben gefühlt 20 Trainer versucht, diesen Verein, der er vor 10 Jahren irgendwie international gespielt hat, auf die Reihe zu kriegen. Jetzt versuche ich mal was anderes quasi.
Ah, also
der traut sich das sehr zu. Genau.
Ah, okay. Guten Abend auch an Tim natürlich. Tim sagt, und das glaube ich auch nicht zu unterschätzen, also deswegen dann doch vielleicht die Schatulle aufmachen, denn die Gesellschafter müssen um nicht ihre Reputation zu verlieren, ich möchte sogar sagen, um nicht ihr Geld zu verlieren, den Raketenwerfer rausholen. Also, das heißt, das würde sich ja dann doch durchaus anschließen, was du auch gesagt hast. Hier wird dann doch mal die Schatulle aufgemacht, was immer das dann letzten Endes bedeutet. Und André ergänzt nochmal, das aus seiner Sicht Erschreckende an der Leitl-Personalie ist, dass wir Fans völlig aus dem Häuschen sind. Da sieht man mal, auf welchem Bodensatz wir abgesunken sind. Traurig. Ja, gut. Also, das ist jetzt, André blende ich nicht mehr ein. Das habe ich jetzt gerade doch mal entschieden. Aber Milo Official will ich noch mal kurz mit reinnehmen. Auch dir einen schönen guten Abend. Er hat mit Hannover einfach mehr Möglichkeiten, seine Ideen umzusetzen. Ich glaube, da
das finde ich aber ganz interessant. Diesen Punkt Gestaltungsfreiraum. Glaubt ihr wirklich, dass das, also ich meine, erzählen kann man ja immer vieles und in Aussicht stellen kann man auch erstmal vieles. Ich würde von Danny gerne wissen, als damals Sergio Pinto hier in der Sendung war, hat er ja so ein bisschen erzählt von dem, was er da auch in Fürth gerade im Scouting-Bereich so ein bisschen aufbaut. Und das klang ja alles so, als wenn man da relativ vieles neu von null auf hochzieht. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich am meisten kritisch bin. Also neben der Frage, ob man dem Trainer genug Zeit lässt. Martin Kind sprach von mittelfristig oder mittelfristig erfolgreich sein wollen. Ob man das wirklich dem Trainer einbringt, weiß ich nicht. Aber welche Freiheiten hat er hier wirklich und vor allen Dingen, was muss er von den Sachen einbinden, die wir ja bereits hier schon haben? Das finde ich halt ganz interessant. Wir haben schon für diverse Sachen, auch wie unser Nachwuchsleistungszentrum, Geld ausgegeben. Und wenn jetzt ein Trainer kommt, der sagt, dass, was ihr da im Scouting-Bereich macht, das ist ja alles ganz schön, aber das ist halt scheiße. Hat er dann die Möglichkeit oder bekommt er dann die Möglichkeiten, wirklich mit dem Spaten anzusetzen und zu sagen, so, das, den Boden graben wir hier jetzt mal komplett neu um? Weil letztendlich ist ja dann Geld ausgegeben worden.
Ich mag Chris kurze Fragen übrigens, ja.
Ja, dann bringe ich den Nebensatz nicht zu Ende. Was ich
doch, mach ruhig. Doch, mach gerne.
Ich glaube tatsächlich, dass diese Veränderungen, von der Sergio, dass du über Pinto gesprochen hast, die nicht von Stefan Leitl ausgingen, sondern von Rashid Assoussi, der ja bei uns sehr aktiv ist und der ja damit angefangen hat, den Verein umzukrempeln, mit Stefan Leitl auch und mit der Silva Pinto. Ich finde den zweiten Satz von dir viel entscheidender, darauf kommen wir gleich hoffentlich noch länger zu sprechen, weil das ein deutlich unterschätzter Teil von Stefan Leitls Amtszeit bei uns ist. Er hat seine 1,5 Jahre gebraucht, bis das in unserer Aufstiegssaison funktioniert hat, aber das war ja teilweise
ein
grauenvoller Fußball. Und wir waren in Abstiegsnöten, also nicht in direkten Abstiegsnöten, aber wir hatten irgendwie mal 6, 7, 8 Spiele ohne Sieg. Ja. Wir hatten Phasen, wo wir schlecht gespielt haben, wo wir nicht gut performt haben. Wir hatten natürlich auch Phasen, wo wir oben dran waren. Irgendwie, wir hatten in der einen Saison vor uns der Aufstiegssaison waren wir teilweise Vierter und dann haben wir irgendwie 10 Spiele voneinander nicht gewonnen. Und das ist die Frage, da erinnere ich mich sehr gut an das. Ich glaube, Tim war das, der bei meinem ersten Gespräch hier, als wir im August 2019 in Hannover gespielt haben, wo ich davon erzählt habe, dass Stefan Leitl Fußball spielen will, wo Tim, glaube ich, war, das meinte, er gönnt uns und er hofft, dass wir die Geduld haben, weil Ballbesitz Fußball, aktiver Fußball braucht seine 1, 2, 3 Jahre Zeit, das zu etablieren und das hinzukriegen. Und bei uns hat er hat recht behalten, immer wieder gerne, wir haben ihm die Zeit gegeben. Das ist die viel größere Frage, wo ich weiß es nicht. Gibt es in Hannover?
Ja, kommen wir, machen wir gleich, ob er die Zeit hier bekommt. Gehen wir erst noch mal kurz darauf ein, was so die Grundvoraussetzungen sind. JPT 1896 fragt, glaubt ihr, dass er jetzt auch seine Wunschspieler mitbringt? Weil neue Trainer hatten wir viele, das hast du ja auch schon gerade gesagt, Danny. Und wenn sich die Mannschaft nicht ändert, dann bringt er auch nichts. Also glaubst du, jetzt kommt zum Beispiel, kolportiert ist es ja, Benjamin Hlgota mit nach Hannover?
Plane ich mir.
Was habe ich gesagt?
Benjamin. Auch schön. Ich glaube, es ist kolportiert, war eher Harvard Nielsen als Planier-Rekruter. Aber weiß ich nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass in Hannover die Mannschaft das Problem ist. Da bin ich ganz ehrlich. Das sind gute Fußballspieler. Die Mannschaft ist da nicht das Problem.
Freunde.
Und das sieht man auch.
Danny. Nein, rede.
Bevor du jetzt hier schaust, das sieht man auch an allen Spielern gefühlt, die Hannover verlassen. Wenn ich mir Flo Muslia in Paderborn anschaue, zum Beispiel, der da aufspielt. Und ich glaube auch, dass ein Marcel Franke in Karlsruhe einer der besseren Innenverteidiger dieser Liga wieder sein wird, wie er schon in Fürth war, zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass in Hannover die Mannschaft das Problem ist, weil es in fast durchgängig, nicht komplett, aber fast sehr, sehr gute Fußballspieler, die sehr, sehr schlecht Fußball spielen.
Okay. Und
deswegen weiß ich nicht, aber natürlich ist natürlich klar, dass wenn ein neuer Trainer kommt, der jetzt auch mit Stefan Leitl eine gewisse Reputation hat, der uns aufgestiegen hat, der will natürlich seine eigene Mannschaft formen auch, das ist klar. Und gerade in Hannover ist man ja bekannt dafür, dass sehr viel Spielerfluktuation kommt. Spieler kommen, bleiben ja und gehen dann wieder, gefühlt. Von daher ist es, glaube ich, schon, dass eine neue Mannschaft zusammengestellt wird.
Okay, aber lass uns mal nicht auf unsere Mannschaft gucken, das können wir dann im 96er nochmal im zweiten Teil machen, aber erklär uns bitte mal, was ist Stefan Leitl für ein Trainer? Blutiger Amateur stellt die Frage, der uns über YouTube zuschaut.
Ich glaube nicht, dass er ein Laptop-Trainer ist. Er arbeitet natürlich sehr modern in seinem Fußball, aber ich glaube schon, dass er ein sehr, sehr menschlicher Trainer auch ist. Ist jetzt nicht so, dass er wie so viele moderne Trainer wie sehr viel nur, ich meine, ich habe da jetzt Robert Klaus im Kopf, der mit seiner berühmt-berüchtigten Antwort mit den abkippenden Zehnern. Ich glaube schon, dass Stefan Leitl auch einer ist, der genau diese Systeme genauso spielen lässt, aber er hat einen meiner Meinung nach sehr viel besseren, sehr viel menschlicheren Ansatz, dieses System zu vermitteln, auf die Leute zuzugehen, auf die Menschen zuzugehen. Ja. Und wenn ich mir da als Musterbeispiel für die menschliche Beziehung zwischen Stefan Leitl und seinen Spielern denke ich immer an Benjamin Hölgutter, der erzählt hat, dass als er letztes Jahr in der Aufstiegssaison sein erstes Kind bekommen hat, mit Stefan Leitl darüber redet ist, wie so die Pflichten des Vaters sind, wie das so ist, was man so machen muss. Und das zeigt für mich, dass Stefan Leitl ein sehr moderner, sehr, man könnte sagen, kumpeliger Trainer ist, der sehr viel mit seinen Spielern redet, sehr viel mit den Spielern als ebenbürtig auf einer Level sieht.
Duzen die Spieler ihn, weißt du das?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, er hat mal gesagt, dass das von Spieler zu Spieler unterschiedlich ist. Woran ich mich vor allem erinnere, ist, dass er erzählt hat, seine Anfangszeit oder auch schon in seiner Endzeit als Spieler saß er mit so einem Block in der Kabine und hat sich immer aufgeschrieben, wenn er einen Trainer hatte und er dachte so, das, was der Trainer jetzt macht, das ist scheiße. Und da ist oft, hat er erzählt, in Fürth, war zum Beispiel, wenn der Trainer zum Beispiel junge Spieler behandelt hat, so ein bisschen minderwertig, wenn der Trainer darauf bestanden hat, dass er viel über der Mannschaft steht. Und ich glaube, das ist etwas, worauf Stefan Leitl sehr, sehr viel Wert legt.
Okay.
Das eine sehr gleichberechtigte Kommunikation ist auch. Natürlich muss er junge Spieler, unerfahrene Spieler auch führen, aber es ist halt eher die Menschen führen und nicht die Menschen vor sich hertreiben.
Ja, Tim, ergänzt noch mal was. Die Personalie Leitl vermittelt zumindest erst einmal ernsthaft den Eindruck, als habe man seinen rein sportlichen Anspruch nicht verloren. Das heißt, 96 will also jetzt dann sportlich wieder angreifen und hält ihn dann doch eher für so einen Konzepttrainer. Würdest du da zustimmen?
Jein. Also ja, durchaus. Und das ist dann auch so ein Punkt, wo viele in Fürth auch durchaus zu Recht Stefan Leitl die Mitschuld auch am Abstieg jetzt geben. Er ist durchaus jemand, der sehr lange, sehr konsequent an seiner Idee festhält und sehr davon überzeugt ist, dass sie funktioniert. Und das kann.
Also engstirnig könnte man auch sagen.
Nein, das ist zu negativ ausgedrückt. Aber er ist selbstbewusst. Ich hätte selbstbewusst gesagt. Weil, das ist dann der andere Punkt, er ist dann auch jemand, der dann auch einzig, dass es. Sag mal, du bist hier negativ, ich sehe schon. Ich sag hier ein Wort, du findest das negative Wort dazu.
Nein, okay, also so selbstbewusst.
Das ist jetzt so ein Spielchen, zweite Klasse.
Polemisch könnte man auch sagen.
Ja.
Ich meinst du jetzt?
Ja, natürlich, wen denn sonst?
Oh, ja. Nein, okay, aber er hält an seiner Idee fest, wenn er an die glaubt. Das ist ja erstmal grundsätzlich okay. Und Nils sagt nochmal was, nämlich Leitl ist ein ernsthaftes Commitment auf eine spielerische Idee, anders als zum Beispiel Rösler es gewesen wäre. Uwe Rösler stand hier mal zur Diskussion als ein möglicher Nachfolger von Jan Zimmermann. Rösler ja eher der Schleifer, so ein bisschen wie Felix Magath. Also ist es dann so, wie Nils sagt, also Leitl ist eher der spielerische Trainer, der hat eine Idee, eine Spielidee. Ja. Jetzt aber das Entscheidende, was du am Ende gesagt hast. Ich finde, wir hatten hier schon häufiger Trainer mit Ideen. Diese Trainer haben aber in der Regel ihre Spieler für diese Idee nicht bekommen und mussten dann eben mit dem vorhandenen Spielermaterial etwas versuchen oder dann doch versuchen, ihre Idee umzusetzen. Das hat dann nicht funktioniert und sie hatten irgendwie keine zweite Idee. Also das, was du gerade über Stefan Leitl gesagt hast, klingt dann aber so ähnlich.
Ja, du hast mich auch nicht ausreden lassen, sondern hast hier
mit
polemischen Attributen dazwischen gequetscht. Weil nämlich, was ich gerade sagen wollte, an Fürths Rückrunde oder auch an den Schwächephasen von Fürth vor zwei Saisons hat man gesehen, dass er. Das war nämlich der Grund, warum Stefan Leitl in Ingolstadt entlassen worden ist. Ja. Damals vor uns. Darüber haben wir viel gesprochen, als er bei uns eingestellt worden ist, weil da waren auch sehr viele Leute nicht überzeugt, dass er eine Idee hatte, daran festgehalten hat. Und davon hat er sich durchaus weiterentwickelt. Er hat Mitte der Hinrunde, das war dieses, nach diesen berühmten, ich glaube, 12, 13 Spielen ohne Sieg oder alle Niederlagen, hat er dann auch das System komplett umgestellt, ist komplett von seiner Idee von Fußball abgerückt, hat nur noch defensiv spielen, also und hat damit ja auch dann bekanntermaßen, wenn man sich jetzt mal die Formtabelle der Bundesliga ab dem Spieltag, wo wir gegen Union gewonnen hatten, wären wir auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Auch nicht gut, aber auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Und er hat sich da von dem Fehler, den er mal hatte, wo du recht hattest, er war mal zu engstirnig, da hat er sich von weiterentwickelt. Und das ist was natürlich jetzt viele in Fürth sagen, ja, warum nicht von Anfang an? Und das ist dann halt der Punkt, wo er die Idee hat, wo er davon überzeugt ist, dass die Idee funktioniert. Aber er sieht auch ein, wenn sie es nicht tut.
Okay, das heißt, er hat also auch einen potenziellen Plan B und kann also auch dann reagieren, wenn er merkt, okay, seine Idee funktioniert jetzt wirklich nicht. Er braucht da vielleicht nur ein, zwei Spiele länger für.
Ja. Oder okay. Die Frage ist ja natürlich, ist das jetzt eine extreme Ausnahmesituation, in der wir waren? Also ich gehe jetzt nicht davon aus, auch wenn ich Hannover 96 sehr vieles zutraue, dass ihr 12 Spiele hintereinander verliert und mit einem Punkt letzter Zeit nach 15 Spielen in der zweiten.
Dann ist er auch nicht mehr Trainer hier. Nein.
Genau. Und ich gehe davon aus, dass er in einer Situation, die keine so eine Ausnahmesituation ist, zu Recht aber auch weiter seinen Ansatz durchbringt und dann lieber in einer ersten Saison 12., 13. wird, um darauf dann von diesen Basics, die er dann aufgebaut hat, mit seinen Spielern für die nächsten Saisons was aufzubauen.
Okay, ich verstehe. Also, H96 Seider, der auf Twitter uns vorher eine Frage geschrieben hat, weil alle, die uns jetzt auf Twitter zuschauen, ihr werdet es vielleicht feststellen, eure Kommentare werden hier nicht bei uns in die Streaming-Software übertragen. Wir können sie also nicht sehen, weil wir nicht auf Twitter das Video verfolgen. Der hat aber gesagt, er glaubt, dass Stefan Leitl es schafft, Spieler und Mannschaften weiterzuentwickeln. Seine Frage ist aber, schafft er es denn auch, eine Mannschaft emotional zu führen? Also hier wird er ja wahrscheinlich dann auch noch ein Grundgerüst an Spielern vorfinden. Meinst du, er schafft es, eine Mannschaft emotional zu führen?
Ja, das hat er bei uns definitiv geschafft.
Okay.
Okay. Du hast ja eine Mannschaft gefunden, die nach 15 Spielen einen Punkt, oder 14, ist ja egal, wie viel genau, 14 Spiele einen Punkt und die weiter komplett hinter ihrem Trainer stand, die heute noch komplett hinter ihrem Trainer steht.
Okay.
Und das an einem Punkt, wo man oft sagt, ja, dann die Mannschaft spielt gegen den Trainer, der Trainer hat die Kabine verloren und das konnte
Genau.
zu keinem Zeitpunkt auch sagen.
Das ist schon mal gut zu wissen. So, und das machen an der Stelle machen wir auch gleich weiter. Das machen wir aber im Podcast erstmal nach einer kurzen Pause.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben Sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und zwei Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie, ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
So, da sind wir wieder zu Teil 3 des Herzlich Willkommen-Podcasts. Stefan Leitl, herzlich willkommen. Danny ist dabei. Und das, was du gerade gesagt hast, da passt auch das, was Tim hier schreibt. Bei Leitl passt nämlich das Gesamtkonzept, schreibt Tim. Kotschak, der auch Ideen hatte, ist vor allem menschlich extrem negativ aufgefallen und gescheitert. Der war fachlich bestimmt auch kein ganz schlechter Trainer. Also das heißt, du hast auch gerade schon gesagt, die Mannschaft trotz so einer extremen Negativserie, eines extremen Negativlaufs, hat weiterhin zum Trainer gestanden. Also die menschliche Komponente scheint er dann ganz gut zu erfüllen.
Bei uns schon. Bei Ingolstadt weiß ich es nicht. Ist natürlich immer die Frage, wie das dann mit einer Mannschaft ist. Aber wenn das eine Mannschaft ist, die er teilweise auch für sich holen kann, dann glaube ich durchaus, dass das klappen kann.
Wie ist er so in der öffentlichen Kommunikation, der Stefan Leitl? Also, wenn es da mal nicht so gut läuft, ist er dann auch schon mal, frotzt er dann auch schon mal die Presse an oder so? Oder bleibt er weiterhin sachlich und freundlich? Was kannst du da berichten?
Er ist vor allem jemand, der in der öffentlichen Kommunikation, durchaus auch an der Seitenlinie, in allererster Linie vor seiner Mannschaft steht. Und das relativ bedingungslos. Das knüpft auch an das an, was ich gerade gesagt habe. Dadurch gewinnt er die Mannschaft natürlich auch für sich. Aber er hat zu keinem Zeitpunkt. Er ist natürlich ein offener Typ, er sagt auch, wenn ein Spieler was schlecht gemacht hat, auch öffentlich, aber er steht vor seiner Mannschaft, er steht zu seinen Spielern. Okay. Das heißt, er steht zu seinen Spielern nicht trotz, sondern auch, weil sie die Fehler machen, die sie machen.
Okay. Also er erlaubt auch Fehler.
Natürlich, ja. Und ich erinnere mich da relativ gut, an ein Spiel, ich glaube, in Darmstadt, damals noch in der alten Haupttribüne. Da hat ein Sportreporter bei uns
berichtet. Kurz, wo war das?
In Darmstadt, noch in der alten
Haupttribüne. Ah ja, danke.
Wo der Sportreporter berichtet hat, dass man ihn aus der Kabine in den Flur hat hören können, weil wir haben da 2-0 verloren und gerade schlecht gespielt. Er war da offenbar mächtig sauer auf die Mannschaft und hat sich dann 2 Minuten später auf der Pressekonferenz komplett vor genau diese Mannschaft gestellt. Das heißt, er sieht sich durchaus als, ja, kann man so sagen, als der Mannschaft verpflichtet.
Und okay. Jetzt aber nochmal die Frage, die unten schon die ganze Zeit durchs Bild läuft. Wie lässt Stefan Leitl spielen? Was ist sein Lieblingssystem? Spielt er mit Viererkette, mit Dreierkette? Wie stellt er im Mittelfeld auf? Hat er 2 Stürmer, 1 Stürmer, 3, 4, 5 Stürmer? Wie lässt Stefan Leitl am liebsten spielen? Was ist so seine, wenn du sagst, Stefan Leitl hat eine Formation, wie sehe die aus?
4-4-2 enge Raute. Das war das Erfolgsrezept bei uns.
Er hatte, Chris, wir haben ja, also erzähl erstmal weiter, ja.
Ja. Ja, nur kurz einen Abriss davon. Er hat natürlich auch gesegnet mit den Verpflichtungen, aber mit er hat zwei Verteidiger, die Außenverteidiger, die super hoch spielen. Einer ist invertiv, einer ist die Linie lang. Die beiden Achter spielen das auch sehr offensiv mit CB Ernst zum Beispiel, der dann immer da CB Ernst haben auf der. Nee, der war der Zehner. Julian Green und Paul Seguin, die beiden Achter. Der eine auf der Seite des kompletten linken Flügelverteidigers, der nur die Linie lang geht, das war David Raum, der das natürlich extrem gut konnte. Der hat dann immer den Freiraum da gehabt in dem Mittelfeld und der andere, Paul Seguin, ist immer rechts auf die Außenbahn ausgewichen, weil ja der rechte Außenverteidiger Marco Maihöfer invertiv in die Mitte gerückt ist und hat sehr viel mit sehr Überladung des gegnerischen 16-Meter-Raums gespielt. Das war natürlich viel mit Flanken, aber es war jetzt nicht so mit Flanken, so Type Hauptsache auf die Flanken kommen, dann steht drin schon 2 Meter Henne weiter, der das Ball irgendwie reinköpft, sondern zielgenaue Flanken, die dann oft auch mit per Fuß, also per Schuss reingegangen sind, nicht per Kopfball, auch flache Flanken. Und da war viel mit den Gegner dadurch überfordern, dass immer wieder überall 2 Spieler oder mehr Spieler von uns aufgetaucht sind und die Gegner nicht damit zurechtgekommen sind. Er hat sehr hohes Pressing, sehr hohe Viererkette. Und im Endeffekt war das oft so, dass wir 2 Innenverteidiger noch hatten. Und die restlichen 9 Feldspieler waren angreifende, stürmende Spieler, die dann auch zu sehr hoher Anzahl im 16-Meter-Raum anzufinden waren. Und sehr viele Tore sind dadurch gefallen, dass dann eine Flanke in diesen 16-Meter-Raum gekommen sind und ein Spieler komplett freistand, weil es zu viele Spieler für die gegnerische Verteidigung waren.
Okay. Chris, ganz kurz eine Frage von André an dich. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr freust du dich denn über Leitl?
Von den ganzen Sachen, die André jetzt hier schon die ganze Zeit schreibt, da suchst du dir ausgerechnet das raus?
Ja, um dich wieder ins Spiel zu bringen.
Also ich freue mich, dass man diese Personalie umsetzen konnte. Ich bin tatsächlich, was Stefan Leitl betrifft, sehr jungfräulich. Ich habe ihn als Trainer vorher nicht so detailliert wahrgenommen. Bin sehr, sehr froh, wie der Danny das hier jetzt auch mir letztendlich erklärt. Ich bin sehr gespannt, ob mit dem Personal, was wir aktuell haben, ob sich diese Idee umsetzen lässt. Ich habe da bei dem einen oder anderen Namen Zweifel.
Ich auch.
Muss man natürlich aber schauen.
Da gucken wir kurz drauf. Also wir wollen nur ganz kurz mal doch den Ausblick 96 machen, Chris. Danny sagte gerade im Gegensatz, das, was wir erwartet haben, nämlich die Dreierkette, respektive Fünferkette, also mit einer Viererkette zu spielen. Chris, also mutmaßlich verlängern wir nicht mit Niklas Hult, das heißt, wir brauchen schon mal einen Linksverteidiger. Ja? Oder willst du mit, siehst du da Ochs? Oh, nach gestern glaube ich nicht.
Doch, Ochs kann man daraus versuchen.
Okay.
Und übrigens, um die Frage eigentlich noch zu beantworten, ich bin optimistisch verhalten, ich sage eine 8. Ich freue mich.
Also, 8 ist schon mehr als verhalten.
Wir haben schon deutlich schlimmere hier gehabt. Der letzte, dem man so eine Traineridee oder so eine Spielidee zugetraut hat, war Kenan Kotschak. Ich hatte nämlich nochmal geschaut. Martin Kind hat im April 20 gesagt, er hat bewiesen, dass er eine Mannschaft neu ausrichten, stabilisieren und weiterentwickeln kann. Aber der Trainer ist halt maßgeblich an seinen charakterlichen Eigenschaften, gerade im Umgang mit der Mannschaft, gescheitert, wie ja auch Tim vorhin schon angedeutet
hat. Absolut. Tim will noch mal kurz ergänzen, wie Leitl spielen lässt, nämlich aktiv, Ballbesitz, das haben wir ja schon gesagt, und der Fokus auf die Mitte, also vielleicht gar nicht so sehr auf Flanken.
Doch.
Na gut.
Die Sache ist, der Fokus auf die Mitte ist, wir hatten dominantes Mittelfeld, Seguin, Green, Stach und Ernst. Und das ist, da möchte ich gleich an euren Kader anhören, weil ich schon glaube, dass man da vieles davon umsetzen kann. Und der Ball kam dann von der Mitte nach außen Und dadurch, dass wir vier zentrale Mittelfeldspieler schon in der Mitte hatten, waren natürlich beide Außen meistens sehr frei. Wenn du vier zentrale Mittelfeldspieler hast, dann müssen natürlich da die Leute, die Verteidiger eindrücken. Dann war außen frei. Dann haben wir da wieder schnell außen überlagert. Dann sind die Verteidiger nach außen gerückt und dadurch war in der Mitte wieder frei.
Das heißt, ihr habt auch ziemlich offensiv im Zentrum gespielt, ne? Ihr habt einen Zehner gehabt, zwei Achter, du hast schon gesagt, ein Sechser. Genau. Das heißt, der Fokus da dann schon auf die Offensive im zentralen Mittelfeld. Also anders als bei uns.
Und dadurch hat Tim absolut recht. Wir haben durch die Mitte gespielt. Wir haben auch mit Spielaufbau von den Innenverteidigern oft sehr durch die Mitte gespielt. Da haben sich auch die Stürmer oft in der Mitte den Ball abgeholt und nach außen verteilt. Und dadurch, dass halt oft Spieler auch die Stürmer ein bisschen zurückgefallen sind, sich da den Ball abgeholt haben, sind wieder Innenverteidiger mit nach vorne gerückt. Dann ist der Ball nach außen gerückt. Dadurch, dass die Gegner darauf nicht vorbereitet waren und darauf keine Antwort gefunden haben, waren halt immer sehr viele Spieler frei und sehr viele Tore sind dann gefallen dadurch, dass ein Spieler aus dem Zentrum den Ball nach außen gespielt hat und dann sehr viel Platz außen war und dann wieder sehr viel Platz in der Mitte war.
Ja, wo du das gerade beschreibst, da würde mich tatsächlich interessieren, nochmal von Tim auch kurz mal zu lesen, wenigstens, was er denn glaubt, mit welchen Spielern wir das hier machen sollen. Also, das klingt ja alles toll, aber ich sehe diese Spieler halt bei uns nicht. Aber du wolltest auch schon was dazu sagen. Ich sehe die nicht.
Ja, also, kommt natürlich darauf an, wie das nächste Saison mit den Spielern aussieht. Also, den einen Achterpart kann definitiv Kerk machen.
Den einen, also, der muss dann alle zurück. Ja, der ist jetzt unser Zehner. Ja, ja, okay.
Ich würde ihn da eher da sehen. Den anderen Achterpart, das hat er bei Union Berlin schon gespielt und nicht schlecht gespielt, würde ich tatsächlich Cedric Teuchert sehen oder den einen anderen Stürmerpart. Den Zehnerpart würde, denke ich, Sebi Ernst übernehmen, weil er kennt, Leitl erkennt das System, er hat genau da gespielt, deswegen sehe ich auch eher Kerk woanders.
Ja, red mal weiter und dann kommen wir zu dem Kommentar, der hier schon eingeblendet ist.
Zum Sechser-Part, auch wenn ich weiß nicht, wie beliebt er jetzt bei euch ist, ich habe mitbekommen, er ist nicht so beliebt, aber da könnte ich durchaus Dominik Kaiser sehen.
Du weißt, dass er bei uns nicht beliebt ist, hör da auf damit. Toller, also du folgst mir schon lange genug auf Twitter, um zu wissen, dass ich den nicht mag. Aber wir müssen trotzdem sagen, er hat eine relativ starke Rückrunde gespielt im Vergleich zu anderen.
Ich weiß nicht, wie es aussieht mit Marc Diemers, wie lange der bei euch noch ist, ob der wieder zurückgeht nach Feyenoord.
Nee, da nicht, aber bei uns wohl auch nicht bleiben.
Naja, weil der kann das theoretisch, ich habe ihn zweimal gesehen, der war nicht allzu gut. Das heißt, die Spieler wären theoretisch da mit punktuellen Ergänzungen. Zum Beispiel Harbert Nielsen, der ja hier, wo ich den Kommentar von Red Lawyer sehe, der ja angeblich kommen soll, der das ja auch schon bei Stefan Leitl gespielt hat.
Ja, dann lesen wir noch kurz den Kommentar von Red Lawyer vor, also von Nils, damit auch unsere HörerInnen im Podcast das hören. Red Lawyer sagt nämlich, man muss Leitl ein bisschen Gefallen tun und einen richtigen Stürmer verpflichten. Das hat dieser Kader nämlich nicht. Und da siehst du dann Harbert Nielsen. Ich muss dazu sagen, ist aber ehemaliger Braunschweiger, ist schwierig.
Ja, an der Stelle übrigens Glückwunsch zum Aufstieg, Eintracht Braunschweig. Das ist natürlich
auch. Hör auf damit. Nur weil es live ist, du sagst, das muss eigentlich raus. Also, den gratuliert man nicht. Okay, aber Harbert Nielsen, ehemaliger Braunschweiger, hat gegen uns auch getroffen im Derby. Als sie 3-0 gewonnen haben, hat er das 2-0 geschossen. Also, weiß ich nicht.
Naja, das soll nicht mein Problem sein. Er ist auch, gedanklich. Der natürlich einer, der war bei uns immer der Typ Stürmer, der bei euch aktuell Henne Weidand ist, der eher der wuchtige, körperliche Typ war. Die viel wichtigere Frage als Harbert Nielsen ist: Wer wäre euer planlicher Gotte? Weil das muss man tatsächlich auch sagen, da hatte Stefan Leitl das große Glück, er ist mit einem Spieler, der eine unglaubliche Technik hatte für die zweite Liga, der ist eindeutig Erstligaspieler. Der hat das jetzt auch dieses Jahr wieder bewiesen, bei uns hat er sehr gut gespielt. Klar, ob das jetzt nicht gehobene Erstliga, aber durchaus Erstligaspieler. Er hat eine unglaubliche Technik, hat eine riesige Übersicht und auch
er hat keinen Abschluss.
Genau, den müsstet ihr finden.
Oder Chris, ist das Cedi Teuchert? Nee, ne?
Nee, der sitzt ja auf der 8, hast du gehört.
Ja. Ach so, ja. In Richtung Messe Nord, oder was? Auf welcher 8? der war flacher, aber der musste jetzt, ich wollte mal, André ist nicht da, ich wollte jetzt auch mal einen flachen machen.
Fakt ist ja tatsächlich, so wie Danny das beschreibt, ist das Ende sowohl von Hansi Hinterseher wie auch von Henne Weidand.
Besser wäre das.
Das Konzept, was Danny hier beschreibt, das sehe ich bei beiden Spielern nicht. Wird schwierig.
Ja, aber da können wir Fabus stellt dir eine Frage, Danny. Welchen Spieler aus dem Fürth-Kader würdest du am liebsten an Hannover abgeben? Ich bin nicht ganz sicher, ob es dann ein guter wird, Fabus, wenn du das so fragst. Aber okay. Welchen würdest du am liebsten? Lass mich die Frage anders formulieren. Wenn sich Stefan Leitl einen Spieler aus eurem Kader aussuchen könnte, welchen würde er mutmaßlich am ehesten nehmen?
Brian Virgota.
Okay. Und welchen würdest du gerne abgeben, weil er nichts taugt?
weil er nichts taugt, ja. Jethro Willems, euer Linksverteidiger-Problem.
Also der löst unser Problem auf der linken Verteidigerposition. Sehr gut. Wie heißt der Mann?
Jethro Willems. Der sieht sich aber in ganz anders fern. Ja, der ist, der war niederländischer Nationalspieler, war er schon mal. Der,
oh, wie Marc van Hintum. Mhm.
Der sieht sich theoretisch in der Champions League bei AZ Alkmaar oder so. Am Tag, als wir abgestiegen waren, hat er gesagt, er will zurück irgendwo zu seinem Heimatverein. Und der sieht sich ganz weit oben.
Kann er ja ein Doppelzimmer mit einer Lee nehmen.
Und
sieht sich auch schon weiter vorne.
Ja, aber dann PlayStation Champions League. Oder hier Football Manager, so wie ich.
Für Wolfsburg, ja.
Nee, mit 96 Champions League, Freundchen. Jetzt hör aber auf.
Zum Thema Henne Weinand, Lukas Hinterseer. Stefan Leitl in seiner ersten Saison bei uns hat er mit so einem Stürmertyp gespielt. Daniel Cater-Ruel war das damals.
Und ich erinnere mich noch, du warst nicht traurig, als er ging. Ich habe denen noch gesagt, oh, das muss dir eigentlich wehtun. Aber du hast gesagt, nö. Vermisse ich nicht.
Habe ich recht behalten oder habe ich recht behalten? Da.
Hab die Frage jetzt nicht. Technische Probleme.
Naja, verstehe. Nee, er hat mit dem Spieler auch spielen lassen. Und damals haben wir auch 4-2-3-1 gespielt mit Flügelspielern, die ja dann in unserem Erfolgssystem gar nicht vorgekommen sind, weil da die Außenverteidiger die Flügel besetzt haben und die Achter.
Danny, du bist nicht gut im Fußballmanager, lese ich gerade, ja? Weil Fabos liegt hier nämlich gerade, dass du überhaupt nicht gut bist im Fußballmanager. Stimmt das?
Nee, mit Fabian spiele ich eine Online-Karriere. Und da ist er gerade mit Schalke Meister geworden und ich werde mit Bremen, ich glaube, wurde ich 7., 6. Mit Arsenal habe ich letzte Saison die Champions League gewonnen im Fußballmanager.
So also ich stelle fest, er glorifiziert einen Braunschweiger Stürmer, gratuliert Braunschweig zum Aufstieg, spielt Bremen beim Fußballmanager. Also zumindest, wenn ich da bin, Denny, das wird der letzte gemeinsame Auftritt, wenn wir uns dann mal wieder im Stadion sehen, können wir gerne ein Bier trinken, aber das ist ja absolut
Denny, gruselig. Denny weiß schon, dass wir live sind oder so, nicht, wenn er da so wenn er da so wegläuft und sein unaufgeräumtes Bild.
Hör doch auf.
Oh, Denny, ey. Also okay, alles gut, sei dir heute mal gegönnt nach dem 3-0. Von Werder Bremen. Also das heißt, wir brauchen im Prinzip noch ein paar neue Spieler. Du hast halt schon ein paar eingeordnet, wo sie bei uns spielen, die bei uns dann auf neuen Positionen spielen könnten. Das müssen wir dann auch nochmal machen. Chris mit André und Dennis dann zusammen in einem Teil 2. Was Stefan Leitl angeht, nämlich das, was bedeutet das für unseren Kader? Wo brauchen wir nochmal Spieler? Also, aber unterm Strich nochmal, Danny, bist du traurig, dass Stefan Leitl geht? Also, war das wirklich eine Meldung? Okay, du hättest ihn gerne als Trainer behalten.
Ich hätte ihn sehr gerne als Trainer behalten, ja.
Glaubst du, dass es für Hannover 96 eine Verbesserung ist?
Wenn sie ihm die Zeit und die Geduld geben, ja. Ich glaube durchaus, dass Stefan Leitl einer ist, der sehr vielen Vereinen in Deutschland sehr gut tun würde. Was natürlich die Wahrheit ist, ich weiß nicht, wie das dann wäre, solltet ihr tatsächlich einen Aufstieg schaffen. Wie das dann in der Bundesliga aussähe.
Ja, wir haben ja Geld und müssen nicht unsere besten Spieler verkaufen. Wir können die dann teuer weiterverpflichten.
Genau, und darüber kann man sich ja dann Gedanken machen. Jetzt steht es ja erstmal
so
Lichtabstieg ab.
Ja, also ich meine, David Raum hätte bei uns verlängert.
Ja, genau. Ne? Ja.
Und Stach auch.
Ja, Stach, da war nicht der Vertrag das Problem. Der wollte nach Mainz verkauft werden. Da haben wir Geld wirklich gesehen.
Ja, aber bei uns will ja keiner weg, will ich damit sagen. Also das,
weißt du? Ja, an der Stelle noch liebe Grüße an Niklas Füllkrug zum Beispiel. Der wollte auch nicht aus Hannover weg oder so ähnlich.
Er möchte zumindest wieder zurück. Also halten wir fest, Stefan Leitl hat eine Idee als Fußballlehrer. Er wird viel ballbesitzorientiert spielen, also etwas, was wir bisher oder schon seit längerer Zeit nicht mehr kennen. Er wird hochpressen. Das heißt, er wird eine Mannschaft brauchen, die sehr fit ist, die sich viel bewegt, die sehr aggressiv ist, auch auf dem Platz, schnell nach vorne spielen und dabei intelligent verlagern. Das heißt, wenn du den Ball in der Mitte eroberst und da Überzahl hast, spielst du auf dem Flügel, weil er leer ist und dann rücken auch Mittelfeldspieler nach. Auch da hat Sebastian Ernst einige Tore geschossen. Das heißt also, da Torgefahr aus dem Mittelfeld ist auch bei Stefan Leitl Programm, haben wir momentan nicht. Das heißt also, wir dürfen uns da auf einen sehr interessanten Spieler, nicht nur Spieler, sondern auf interessanten Trainer freuen, der uns seine Art des Fußballs vermitteln wird. Aber Danny sagt auch, Er braucht Zeit. Das heißt, einen Aufstieg nächste Saison sollten wir hier nicht unbedingt einplanen.
Nö. Natürlich ist vieles möglich. Ja. Aber gerade wenn ein großer Umbruch kommen wird, was ja anscheinend der Fall sein wird, glaube ich durchaus, dass es mindestens eine Saison brauchen wird, bis dann in einer zweiten oder gar dritten Saison ein Aufstiegskampf angenommen werden könnte. Wobei natürlich durchaus das Glück von Hannover sein könnte, dass dieses Jahr die Absteiger nicht so stark sind. Auch wenn natürlich die Weltmachtspielvereinigung Fürth in die Liga kommt. Aber abgesehen davon ist ja Bielefeld als zweiter Absteiger jetzt nicht so, sagen wir mal, nicht so die Qualität von Schalke und Werder letztes Jahr.
Das stimmt.
Das heißt, es könnte, wenn sich...
Aber siehst du nächstes Jahr Paderborn, Danny?
Ach, am liebsten ganz weit weg.
Wen siehst du am liebsten ganz weit weg?
Den SC Paderborn.
Okay. Also nur, liebe Hörerinnen, falls ihr euch fragt, warum wir das gerade so machen, weil André hat darum gebeten, dass Danny noch einmal Paderborn sagt, ja. Deswegen haben jetzt Chris und ich da so drauf insistiert, dass Danny auch nochmal Paderborn sagt. Also Danny, vielen Dank für diese Einschätzung. Ich bin weiterhin freudig, in freudiger Erwartung, dass Stefan Leitl hier einiges bewegen können wird und zumindest eine Idee vom Fußball hat. Ich bin froh, dass er diesmal kommt, bevor Spieler hier sind. Das heißt, er kann sich den Kader mutmaßlich etwas mehr aussuchen als der eine oder andere seines Vorgängers. Und das gibt mir auch Hoffnung. Und ich glaube auch, dass mit Markus Mann auf der Sportdirektorenposition eine ähnliche Symbiose entstehen kann wie mit Rashid Assouzi bei der Spielvereinigung, was dann auch für uns nur wirklich positiv sein kann. Also, Danny, nochmal vielen Dank. Ich danke allen Zusehenden, dass ihr auch dabei wart. Ich danke allen Podcast-HörerInnen, die jetzt dann noch den Podcast gehört haben. Chris, dass du in deiner Quarantäne dazu gestoßen bist. Herzlichen Dank. André, spammt dir die Kommentare voll. Das ist auch herzlichen Dank dafür. So, und wir werden uns wieder sehen und hören. Danny natürlich vor einem möglichen Spiel, nicht möglichen, vor einem Spiel von der Spielvereinigung Hannover 96, um dir dann nochmal zu erklären, warum ihr so eine Thekentruppe seid. Und wahrscheinlich behalten wir dann in dem Falle sogar auch mal rechts. Nichtsdestotrotz habe ich eine Wette gegen dich verloren. Ich werde eine Woche lang ein Fürth-Trikot tragen müssen auf meinem Profilbild. Wir wissen noch nicht genau, wann wir es machen, weil wir uns dafür ja persönlich treffen müssen. Aber wir werden es machen, denn Wettschulden sind Ehrenschulden. Und ich lerne jetzt hoffentlich endgültig mit dir keine Wette mehr einzugehen. Das macht nämlich keinen Sinn. So, also allen nochmal einen wunderschönen Abend. Danke dir, Danny. Freuen wir uns auf Stefan Leitl, 96 Allee. Bis bald.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.